Gut, ansonsten, naja, was wir gemacht haben, war die Ausgabe vom Zahlen mit Print. Dann grundlegende Rechenoperationen haben wir beredet. Das Konzept von der Variable haben wir eingeführt. Und auch das Einlesen von Zahlen über die Tastatur. Und in diesem ersten kurzen Überblick über C fehlen jetzt noch ein paar Sachen und da soll es jetzt heute weitergehen. Und eine der wesentlichen Sachen von jeder Programmiersprache, das sind die sogenannten Kontrollstrukturen. Also Kontrollstrukturen bezeichnen in der Regel Dinge, wo ein Programm verzeigen kann oder wo irgendwelche Operationen wiederholt ausgeführt werden müssen. Naja, und das, also eins der beiden wichtigsten Dinge, ist die sogenannte Fallunterscheidung. Und das C-Kommando, das man dazu benötigt, das heißt if. Und ich denke, am einfachsten versteht man es wieder, wenn man ein Beispielprogramm macht. Ein bisschen klein. Also was passiert hier? Ich definiere halt eine Variable x, gebe ihr einen Wert und was ich jetzt feststellen will mit Hilfe von Computerprogramm, ist das Vorzeigen dieser Variable. Und naja, das passiert im Prinzip hier. Also Signum von x ist eine andere Variable, die soll am Ende die Signumsfunktion von x enthalten, also plus 1, 0 oder minus 1. Und was ich halt in C machen muss, ist dieses Statement if da verwenden. If, dann steht eine Bedingung und was halt danach kommt, wird nur dann ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Also mit anderen Worten, wenn x größer 0 ist, wird der Variable Signum x plus 1 zugewiesen, wenn x, und da müsst ihr sehr aufpassen, der Ist-Gleich-Operator in dem Vergleich, das ist ein Doppel-Ist-Gleich in C, da dürft ihr nie ein einfaches Ist-Gleich setzen, sonst gibt es ein sehr ungewolltes Ergebnis, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also wenn x gleich 0, dann weist Signum x den Wert 0 zu. Wenn x kleiner 0 ist, dann weist es den Wert minus 1 zu. Naja, und am Ende, das Prinzip letzte Stunde, wird halt x und Signum x ausgegeben. Und im Prinzip, also glaube ich klar, was passiert, wenn wir das halt laufen lassen mit x gleich 3,25, dann schlägt dieser erste if-Zweig an und es wird halt ausgegeben, in Signum von x ist 1. Wenn ihr jetzt die Zeile 5, also hier, ersetzt durch x gleich 0, dann wird halt Signum gleich 0 ausgegeben, also der zweite if-Zweig schlägt an und wenn ihr jetzt halt eine negative Zahl angibt, dann ist auch, glaube ich, klar, dann haben wir halt den dritten if-Zweig. Das sind die möglichen oder gängigen Vergleichsoperatoren in C, das habe ich schon erwähnt, also die Frage, ob was identisch ist, muss immer mit einem Doppel-Ist-Gleich gemacht werden. Das will ich öfter erwähnen, weil es immer wieder zu Fehlern kommt. Denn das einfache Ist-Gleich, das haben wir schon für eine andere Operation verwendet. Nämlich in der letzten Stunde oder auch hier in diesem Beispielprogramm zur Zuweisung. Wenn er schreibt, if x ist gleich y, dann heißt es nicht, falls x gleich y ist, sondern wird in dieser if-Anweisung x der Wert von y zugewiesen. Also immer unterscheiden zwischen einfachen Ist-Gleich, der Zuweisung und dem doppelten Ist-Gleich, dem Vergleichsoperator. Gut, wenn ihr ungleich fragen wollt, das hier kleiner, größer, das selbsterklärend, kleiner gleich und größer gleich, glaube ich, kann man sich auch recht einfach merken. Dann, ja, um das Ganze ein bisschen praktischer zu gestalten, häufig auch in der Mathematik schreibt man ja falls, dann das und das und sonst. Und dieses Konstrukt gibt es halt in der Programmierung auch mit if-else. Also hier habe ich im Prinzip ähnliche Fragestellung wieder programmiert. Ich will halt ausgeben, entweder x ist 0 oder x ist nicht 0. Also eine banale Abfrage. Und da oben, das ist all das Zeug vom letzten Mal im Prinzip. Ich definiere halt x gleich 5. Und dann frage ich, falls x gleich 0, dann schreibe halt in Textform an, x ist 0. Und wenn nicht, dann else, x ist nicht 0. Ihr könnt genauso hier natürlich schreiben, if x ungleich 0. Aber das ist oft aufwendiger, als wenn man halt einen else-Zweig hat, der alle anderen Bedingungen abfängt. Und naja, das ist halt das, was passiert, wenn ich x gleich 5 setze, dann ist die Bedingung, ist x gleich 0 nicht erfüllt, also geht es in diesen else-Zweig rein und x ist nicht 0, wird ausgegeben. Dann, so wie wir es jetzt da oben gemacht haben, ja?
Warum hat man da Integer verwendet?
Und warum nicht Double oder was? Ich habe das einfach umgedreht, um euch immer mal wieder was anders zu zeigen, dass das nicht auf Double, also wir haben das letzte Mal Int und Double halt besprochen und dachte ich mal, hier ein Beispiel mit Int, eins mit Double. Also im Prinzip ist das ja, sehr zufällig oder willkürlich. Wenn wir jetzt da oben hingehen, ist es, glaube ich, relativ deutlich, dass wenn diese erste if-Anweisung erfüllt ist, dann soll offenbar nur das hier ausgeführt werden. Und dieses zweite if, wie auch irgendwie die Einrückung andeutet, ist wieder unabhängig. Also egal, ob x größer 0 ist, wird das zweite if in jedem Fall dann abgefragt und das dritte if. Manchmal ist es aber hilfreich, wenn eine Bedingung erfüllt ist, dass ich nicht nur eine Anweisung geben kann, sondern dass ich eine ganze Reihe von Anweisungen geben kann, die nur dann ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist. Und das kann ich in C auch tun. Da schreibt man nicht einfach nur die Anweisung drunter, sondern da muss ich einen sogenannten Block aufbauen, so wie ihr es jetzt hier seht. Ein Block ist einfach dadurch konstruiert, dass er eine geschweifte Klammer aufmacht und eine geschweifte Klammer zumacht. Und jetzt werden halt alle Anweisungen, die in diesem Block stehen, genau dann ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt ist. Also im Prinzip ist ein und selbe Programm, wie wir jetzt gerade davor hatten, mit dem Unterschied, dass halt die Bildschirmausgabe noch durch ein paar Sternchen oder was verschönt wird. Aber der wesentliche Punkt ist halt, dass drei Anweisungen im if und im else-Zweig jeweils ausgeführt werden können, wenn er diese geschweiften Klammern setzt. Also ja, nicht sehr überraschend, diese Ausgabe hier. Gut, dann ja nochmal die Warnung, die ich jetzt schon mehrfach gebracht habe, den Zuweisungsoperator anstelle des Vergleichsoperators zu verwenden. Das passiert halt immer wieder und also es passiert auch mir oder jedem erfahrenen Programmierer, aber zumindest, wenn er halt seltsame Dinge beobachtet, dann prüft euer Programm vielleicht mal auf so einen Schnitzer wie hier ab. Also, wenn wir mal kurz sehen oder überlegen, was passiert, es ist halt im Prinzip wieder das gleiche Programm. Ich setze x auf 0 und will jetzt fragen, ist x 0 oder ist x nicht 0? Und naja, es ist ein bisschen komisch, was passiert. Also in der Ausgabe zuerst wird x korrekt angezeigt, es ist 0. Dann, wenn ich jetzt das hier so schreibe, obwohl x 0 ist, wird offensichtlich der else-Zweig verwendet. Gemäß der richtigen Logik sollte ja das obere ausgedruckt werden. Und dann kommt es halt zu dieser widersinnigen Ausgabe. Also steht x gleich 0 da, dann sagt er, x ist nicht 0, was ein Quatsch ist, und wieder x gleich 0. Also nicht das, was wir wollen. Auch wenn hier eine Zahl ungleich 0 steht, passiert was Eigenartiges. Nämlich, das ist mehr oder weniger ein Test. Also als erstes geben wir halt die Zahl, die jetzt 5 ist, aus. Und dann sagt er, x ist nicht 0, das ist irgendwie noch zufriedenstellend. Aber nach dieser if-Anweisung ist dann plötzlich x gleich 0, was auch komisch ist. Das wollten wir ja eigentlich nicht. Und das ist halt der Grund, wie ich gesagt habe, dass das einfach ist, gleich ist ein Zuweisungsoperator. Was halt passiert ist, es wird nicht eigentlich eine Abfrage gemacht im if, sondern es wird eine Zuweisung x gleich 0 getätigt. Und wenn er jetzt x dann weiterverwenden wollte in der ursprünglichen sinnvollen Form, könnte er natürlich so auch irgendwas sehr Schlimmes anrichten. Genau, das werden wir heute am Ende oder Anfang des nächsten Mals genauer diskutieren. Diese Bedingungen in der if-Anweisung, das nennt man logischen Ausdruck. Und ein logischer Ausdruck ist per Definition nicht erfüllt, wenn es gleich 0 ist und erfüllt, wenn es ungleich 0 ist. Und deswegen passiert halt gerade das. Also x gleich 0 weist nicht nur den Wert 0 zu, sondern liefert auch insgesamt noch den zugewiesenen Wert, also eine 0. Und naja, deswegen wird halt in jedem Fall das if als falsch gewertet. Er springt in den else-Zweig und deswegen druckt er immer x ist 0 in beiden Fällen aus.
Sitemap, wo springt er dann hin, wenn er eine If-Klammer halt ausgeführt hat?
Ja, da oben hatten wir ja Beispiele, wo kein Else-Zweig war. Also wenn der Else-Zweig fehlt, wird halt gefragt, ist die Bedingung erfüllt? Wenn ja, dann macht diese eine Anweisung oder von mir aus auch diesen Block mit geschweiften Klammern. Und wenn nicht, dann mach halt nach dieser Anweisung oder nach diesem Block weiter. Also sozusagen hier.
Okay, also er prüft dann aber alle Abfragen nacheinander. Wenn ich jetzt nochmal so eine if x größer 0,0 hätte, würde er das auch noch ausführen.
Jetzt, also nicht ganz verstanden. Also von hier, wenn angenommen, das ist falsch, macht er hier weiter.
Genau.
Und prüft wieder.
Also er prüft dann alles durch. Und wenn da unten jetzt noch ein else stehen würde, dann würde der trotzdem alles nach alle if nacheinander überprüfen.
Also wenn, du musst sofort nach dem if ein else machen. Wenn du ein if machst und dann wieder ein if kommt, dann ist das hier separat. Also wenn das hier, das ist abgeschlossen. Jetzt ist das hier abgeschlossen. Wenn jetzt danach noch ein else und irgendwas machst, dann wird dieses else sich nur auf diese eine Bedingung beziehen. Also es wird das if abgearbeitet, möglicherweise das ausgeführt, hier genauso. Und dann hast du halt if und wenn du da noch was dazu machst, auch die else Option und dann wird entweder oder ausgeführt. Also oft ist, wenn man viele ifs hat, das werden wir auch, also wir gehen durch diese Sachen ja im Detail nochmal durch, dann genauer besprechen, wie man so if und else und verschiedene Zweige übersichtlich strukturiert. Da ist häufig die Verwendung von diesen Blöcken ganz günstig. Wenn man was zusammenklammert, dann sieht man schön, wo er halt reinspringt und wo er nicht weitermacht. Oder zumindest diese Einrückung, die ich da gewählt habe, dann deutet halt an, wenn was vorne steht, dass es dann außerhalb des ifs ist und die nächste wirklich neue Anweisung. Gut, ja, so viel zu den wesentlichen Punkten von diesem if. Also das ist eine Sache, dass der Computer halt Fallunterscheidungen machen muss. Dann der zweite wichtige Punkt von diesen Kontrollstrukturen, das sind die sogenannten Schleifen. Und die Schleifen, die sind halt deswegen nutzbringend, weil man häufig Sachen hat, die immer wieder wiederholt werden müssen. Also was auch immer ihr programmiert, zum Beispiel ihr seid Experimentalphysiker und wollt eine Datenanalyse machen, dann müsst ihr eure 100 Messwerte halt einladen und jeden Messwert gemäß einer Formel weiterverarbeiten. Oder irgendwie ihr habt einen Sortieralgorithmus, dann müsst ihr immer wieder zwei Elemente vergleichen. Und naja, das ist halt irgendwie blöd, wenn er da 100 Mal den gleichen Code untereinander kopiert und unter Umständen am Ende dann doch nicht 100, sondern 200 Elemente habt, dann müsst ihr euer Programm wieder vergrößern und so weiter. Also deswegen sind so Schleifen ein ganz komfortables Mittel, um Dinge immer wieder zu wiederholen. Und da gibt es zwei gängige Konstrukte. Also das eine ist die sogenannte While-Schleife. Auch hier ist, glaube ich, das Einfachste, wenn wir es anhand von dem Beispiel verstehen. Also ich definiere zwei Integer-Variablen. Das eine, das ist die Anzahl der Iterationen, die ich am Ende einfach machen will. Also wie die Ausgabe schon zeigt, ich will eine Schleife irgendwie fünfmal durchlaufen und was sehr, sehr Ähnliches tun. Ich möchte jedes Mal Schleifendurchlauf ausdrucken, vielleicht noch mit dem entsprechenden Index. Also das heißt, das ist diese Obergrenze, die Anzahl der Durchläufe definiert. Und dann in aller Regel braucht man für eine Schleife auch eine Zählvariable, die habe ich da Counter jetzt genannt. Naja, und die Syntax, die ist fast ein bisschen ähnlich zum if, also man schreibt while und dann wieder so eine logische Bedingung. Und solange diese Bedingung erfüllt ist, wird das, was in diesem folgenden Block kommt, immer wieder wiederholt. Also hier wird jetzt halt false counter kleiner gleich die Anzahl der Iterationen ist. Das ist halt offensichtlich anfänglich erfüllt, 1 ist kleiner 5. Dann macht er ein printf, Counter der Schleifendurchlauf und danach erhöht er diese Zählvariable um 1. Dann geht er davon wieder zurück, er überprüft, ist Counter noch immer kleine Anzahl der Iterationen, das ist der Fall, jetzt ist halt Counter 2, dann arbeitet er wieder das ab, erhöht Counter damit um 1, dann ist Counter gleich 3 und so weiter und so fort, bis irgendwann Counter gleich 6 ist und 6 ist halt nicht kleiner gleich 5. Deswegen hört er dann auf und wie ihr seht, endet halt die Ausgabe von diesem Programm. Also die Aktion in der Schleife ist natürlich sehr primitiv. Meistens würde da irgendeine mathematische Operation oder eine komplizierte Formel oder sonst was reinschreiben. Aber ich glaube, hier wird klar demonstriert, was halt so eine Schleife kann, sei es jetzt nur durch das simple Andrucken von irgendeiner Textzeile am Bildschirm. Im Prinzip äquivalent und deswegen mehr oder weniger Geschmacksfrage oder vielleicht auch eine Frage, wie komfortabel man was programmiert. Das ist die Vorschleife, die funktioniert nicht arg anders. Die Vorschleife hat anstelle von einem Ausdruck 3 Ausdrücke, wobei dieser Ausdruck 2 sehr ähnlich zu dieser logischen Bedingung ist, die wir gerade hatten. Und diese Ausdrücke 1 und 3, die beziehen sich auf diese Zählvariablen. Also weil man meistens eine Zählvariable braucht, ist es oft umständlich, wie wir es da oben gesehen haben, diese Zählvariable im Vorfeld zu initialisieren und in jedem Schleifendurchlauf von Hand zu erhöhen. Und diese beiden Anweisungen, die kann man komfortabel, man sagt, im Kopf von dieser Vorschleife unterbringen. Und naja, man sieht hier an der Ausgabe, dass es ein äquivalentes Programm offensichtlich ist, nur dieses Mal ist das, was die Zählvariable Counter betrifft, komplett in dieser Vorschleife drin. Und ich zeige diesen Text da parallel noch dazu an. Wie so eine Vorschleife abläuft, ist folgendermaßen, also wenn das Programm hier an den Beginn der Vorschleife kommt, dann wird zuerst einmalig diese Expression 1 ausgeführt. Und diese Expression 1, das ist halt eine Definition von der Zählvariable, die wir unmittelbar auf 1 setzen. Das hat man halt weiter oben beim While-Programm in einer extra Anweisung tun müssen. Dann wird wie in der While-Schleife überprüft, ist diese logische Bedingung da erfüllt, ist Counter kleiner gleich Anzahl der Iterationen, das ist der Fall. Dann laufen wir die Schleife durch und am Ende der Schleife, da wird diese letzte Bedingung, dieser Ausdruck hier ausgeführt. Und das heißt halt, nach jedem Schleifendurchlauf wird Counter um 1 erhöht. Und deswegen haben wir halt genau dieselbe Logik, also es wird halt Counter immer erhöht und 5-mal durchlaufen, bis diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Aber gerade wenn jetzt die Schleife sehr, sehr länglich wäre, ist es relativ übersichtlich, das alles nebeneinander zu haben, weil wenn man an das obere Programm denkt, da war halt dieses Int-Counter gleich 1 war vor der Schleife. Jetzt denkt euch, da sind 1000 Zeilen dazwischen. Am Ende habt ihr Counter gleich Counter plus 1. Da kennt ihr euch nicht mehr so gut aus, wie wenn ihr das halt alles kompakt zusammenfasst.
Könnte ich in der Vorschleife auch meine Variable als 0 initialisieren oder darf ich es nicht? Kommt da wieder automatisch raus, die Bedingung ist nicht erfüllt.
Also im ersten wo hier?
Genau. Ob ich
das ist ja. Das ist keine Bedingung, das ist eher eine Zuweisung. Also die Bedingung, die steht ja hier, Counter kleiner gleich Number of Iterations. Also hier kannst du im Prinzip tun, was du möchtest. Du kannst Counter auf 0 setzen, auf minus irgendwas setzen. Das wird nicht überprüft, das wird nur ausgeführt. Also dieser erste und letzte Ausdruck, das kann irgendeine mathematische Operation sein. Da kannst du Double verwenden, das kannst du auch komplett freilassen. Das Wichtige ist, dass diese zweite Bedingung ein logischer Ausdruck ist. Wenn du da eine Double-Variable reinschreibst, dann weiß er nicht, was das wirklich sein soll. Sehr wahrscheinlich ist das dann immer erfüllt, weil, also das machen wir auch vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr im Detail, eine Double-Variable wird dann diese Bit-Darstellung als Integer interpretiert und die Chance, dass du gerade den Integer 0 halt hast bei irgendeinem Double ist sehr gering. Wahrscheinlich warnt dein Compiler dich auch, wenn so einen Unfug anstellen würdest und in diesen mittleren Ausdruck ein Double reinschreibst. Aber im Prinzip, also Das soll ein logischer Ausdruck sein, idealerweise halt ein Vergleich von zwei Größen. Das gibt automatisch 0 oder 1 und vorne und hinten, was du halt gerade brauchst. Also kannst du auch zum Beispiel, wenn du für Gnuplot oder was Daten erzeugen willst, die Trajektorie in Form von x und y Werten ausgeben, dann könntest hier double x gleich 0,1 und hier double gleich double plus 0,05, um vielleicht das fein zu samplen oder was auszugeben. Also das ist, was dem Marx ist da möglich. Also gerade solche Dinge, meine ich versuche gängige Beispiele zu machen und ihr fragt viel und so, aber alles denke ich, wenn man nie erwischen. Deswegen probiert er halt so viel wie möglich zu Hause aus. Ich meine, dann kriegt er relativ schnell ein Gefühl für eine Programmiersprache. Probiert vielleicht auch extra dumme Sachen mal aus, wie jetzt hier einen Double-Wert einzusetzen oder irgendwas. Nur durch Fehler, gerade durch bewusste Fehler, lernt man ja irgendwo auch viel. Ja, genau. Also das ist manchmal sogar ganz hilfreich. Ich weiß, dann habe ich das da noch rein. Kann mal gucken. Nee, also das machen wir erst in vielleicht 2 Stunden. Du kannst eine Schleife auch von Hand beenden durch ein Kommando, das sich Break nennt. Und dann macht es oft Sinn, beliebig oft durchzulaufen, bis halt in der Schleife ein If-Statement steht, was bei einer gewissen Bedingung schlagartig mit Break die Schleife verlässt. Ja. Gut, also das habe ich, glaube ich, gesagt. Jede While-Schleife kann durch For realisiert werden und umgekehrt. Es ist also mehr oder weniger eine Frage des Geschmacks oder der Eleganz. Diese beiden Ausdrücke, die sind völlig äquivalent. Wenn er schreibt While Expression und dann irgendeinen Block mit Statements, oder er schreibt vor, lass den ersten Ausdruck weg, schreibt dann Expression und lass den letzten Ausdruck weg. Das ist, macht keinen Unterschied. Ja, das ist im Prinzip diese Aussage halt nochmal demonstriert. Das ist jetzt das erste Programm, was wir ganz oben mit der While-Schleife hatten. Da wird jetzt halt einfach While dadurch ersetzt, durch vor, ohne Initialisierung und ohne Erhöhung oder Veränderung der Zählvariable. Gut, jetzt wollte ich am Ende noch ein vielleicht mal halbwegs ernstzunehmendes Beispiel machen, dass ihr seht, dass ein Computer auch wirklich was berechnen kann. Und zwar habe ich mal die Fakultät programmiert. Und naja, was das Programm tut, also es soll die Fakultät von x ausgeben. Ups, was habe ich denn da angestellt? Also es soll die Fakultät von x ausgeben und eigentlich müsste hier int x ist gleich irgendwas stehen. Ich weiß nicht, was. Ach, ein Scanf habe ich gemacht. Okay, vielen Dank. Ja, dann scheint es doch vernünftig zu sein. Okay, also es ist ein komfortables Programm, in der Tat. Es fragt den Benutzer, x ist gleich, und dann blinkt der Cursor, und da kann man offenbar dann, ja, habe ich 3 oder was eingetippt. Naja, das Erste, was ich mache, und das ist auch was euch angewöhnen sollt, ihr solltet immer irgendwie damit rechnen, dass derjenige, der euer Programm benutzt, entweder nicht kapiert, um was es geht, oder Anstrengungen unternimmt, euer Programm zu unterlaufen oder zu missbrauchen. Also fragt immer, wenn ihr Benutzereingaben habt, ab, ob die auch sinnvoll sind. Zum Beispiel bei einer Fakultät würde man halt eine Zahl größer gleich 0 haben wollen. Eine negative Zahl macht keinen Sinn für die Fakultät. Deswegen diese erste Abfrage, if x kleiner 0, dann Fehler x größer 0 erforderlich und exit ist ein Kommando, was euer Programm unmittelbar stoppt. Also das hat jetzt nichts direkt mit der Fakultät zu tun, aber ich dachte, es wäre eine gute Stelle, euch diese Notwendigkeit da mal beizubringen oder euch anzuhalten, halt solche Programme, die Benutzereingaben haben, immer irgendwie sicher zu machen. Gut, dann Diese Zeilen sind die eigentliche Logik der Fakultät. Meine Fakultät mathematisch ist halt 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter, bis die Zahl erreicht ist, von der ich die Fakultät ausrechnen will. Naja, und das macht man halt am besten mit einer Schleife. Also in jedem Schleifendurchlauf wird halt die nächstgrößere Zahl hinmultipliziert. Und deswegen lasse ich eine Schleife laufen von 1 bis x, also bis zu dem Wert, wo ich die Fakultät berechnen will. In jedem Schleifendurchlauf erhöhe ich meine Zählvariable um 1. Und was halt passiert ist, ich nehme mein Zwischenergebnis, das ich Fak x genannt habe, und multipliziere den aktuellen Wert der Zählvariable dazu. Also das heißt, ich initialisiere dieses Fak x mit 1 und in jedem Durchlauf wird halt eine Zahl höher hin multipliziert. Also wenn ich Fakultät von 1 habe, rechne ich gerade einmal 1 aus. Fakultät von 2 wird einmal 1 ausgerechnet, dann wird die Vorschleife nochmal ausgeführt, mal 2, dann bei Fakultät 3 mal 3 und so weiter. Und am Ende, ja, wenn ich das Abbruchkriterium hier erreicht habe, naja, dann gibt er halt noch x Fakultät aus. Und ja, wie ihr seht, es funktioniert offenbar ganz gut. Also x gleich 3 gibt halt x Fakultät als Ergebnis 6, x gleich 4, dann habt ihr x Fakultät 24. Der Sonderfall von x gleich 0, der funktioniert auch ganz gut. Warum? Weil ich halt diese Variable mit 1 initialisiere und wenn ich die Fakultät von 0 ausrechne, wird diese Schleife überhaupt nie durchlaufen. Denn die Schleife startet bei Counter ist gleich 1 und die Bedingung Counter kleiner gleich x wäre halt für Fakultät von x nie erfüllt. Also das heißt, x Fakultät bei x gleich 0 gibt die 1, wie es sein soll. Und das war auch nochmal ein wertvoller Test der Extremwerte. Naja, und wenn halt der Benutzer irgendwie mit Gewalt minus 7 oder was eintippt, dann kommt es halt auch nicht zum undefinierten oder falschen Ergebnis, sondern gibt er halt Fehler aus. Also ich denke, das wäre ein sinnvolles Programm, was halt die Fakultät ausrechnet. Nicht besonders lang, aber ich denke, zumindest mächtiger oder mal in Richtung Mathematik gehend, wie all das, was ich euch bisher als Beispiele gezeigt habe. Gut, das hatte ich gerade schon, also Benutzereingaben sollten stets überprüft werden. Falls nicht sinnvoll, dann sollte das Programm mit einem aussagekräftigen Fehler enden. Also es gibt halt auch Beispiele von Fehlermeldungen, wo einfach nur steht falsch, Ausrufezeichen, man hat ein 50.000 Zeilen Programm, das ist dann schwierig oder eine beleidigende Äußerung an den Benutzer, das liest man auch manchmal, das hat schon öfter mal Ärger gegeben, gerade für kommerzielle Softwaresysteme, wenn der Benutzer viel Geld bezahlt hat und dann steht, du bist der größte Idiot oder so. Also deswegen, naja, seid da etwas nüchtern vielleicht. Ja.
Ich habe noch eine gemeine Frage zur Funktion scanf. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel Wurzel 2 oder so eintippen will in die Konsole, geht das dann ohne weiteres?
Nee, also nicht in Form von Square Root 2. Also kannst du halt 1,4 irgendwas abtippen, aber du kannst nur wirklich Zahlen eintippen, genau. Also das, was du jetzt ansprichst, das sind dann eher so, man sagt vielleicht Computer-Algebra-Systeme oder was, wo man wirklich halt so mit rechnen kann, wo man in mathematischer Form Ausdrücke eintippen kann. Aber das kann C nicht. Also das müsstest du halt ihm extra beibringen. Man kann im Prinzip, vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn ihr irgendwann in der Lage seid, nicht nur Zahlen einzulesen, sondern Zahlen und Zeichen und auch Zeichenketten, dann könntest du natürlich ein Programm schreiben, wo den eingelesenen Text überprüft, ob da Square Root zu finden ist und dann das, was in der Klammer steht, wieder ausliest und halt intern in die Wurzel dieses Ausdrucks konvertiert. Aber da musst du also deutlich härter arbeiten. Das wären halt vielleicht 10, 20 Zeilen Code, würde ich sagen, und nicht irgendwie ein Einzeiler, wie man es halt hier so machen kann. Ist eigentlich eine gute Idee für eine Übungsaufgabe. Mal sehen, ob ich das im Kopf behalte, bis wir Strings machen. Dann versuchen wir noch das mal am Computer beizubringen. Ja, eine Sache, dieses Exit, was das Programm verlässt, das ist in dieser Bibliothek, das haben wir das letzte Mal schon diskutiert, dass man die eine oder andere Bibliothek einbinden muss. Also in dieser Bibliothek Standard-Lib, das hat man noch nicht enthalten. Also gerade zur Erinnerung, ihr müsst zu Beginn eures Programms meistens ein paar so Includes hinschreiben. Und dieses Include Standard.io, das war für Print und das Standard-Lib braucht ihr halt, wann ihr Exit nehmt. Sonst gibt auch der Compiler einen Fehler und ihr wundert euch, warum. Also, die hat, würde ich sagen, eine relativ untergeordnete Bedeutung. Also, Programme können wiederum andere Programme aufrufen. Zum Beispiel kann, was weiß ich, ein anderes Software-System dein Fakultätsprogramm benutzen, weil es halt gut arbeitet oder zuverlässig oder sonst was ist. Und jedes Programm nach seiner Ausführung hat die Chance, eine Zahl an das ausrufende Programm zurückzuliefern. Also zum Beispiel könnte man eine 0 der Konvention übergeben, wenn es gescheitert ist, und 1, wenn es ein gutes Ergebnis war oder sowas. Wenn man nicht weiß, was man eintippen soll, dann nimmt man halt 0 bei Fehlschlag und 1 bei Erfolg in der Regel. Ich würde sagen, es ist nicht wichtig momentan, was er nehmt. Ihr müsst nur irgendeine Zahl geben, sonst gibt es einen Fehler. Und wenn er halt dieses Programm von der Konsole aufruft und nicht vom anderen Programm, dann seht er diesen, man sagt, Rückgabewert überhaupt nicht. Also deswegen ist es halt für unsere Zwecke eigentlich relativ belanglos.
Noch eine Frage an der Stelle. Wenn man jetzt beispielsweise mit Windows arbeitet und ein C-Programm ausführt, dann öffnet sich ja sowas wie die Eingabeaufforderung. Und wenn man dann so eine Exit-Funktion einbringt, dann schließt sich automatisch die Eingabeaufforderung. Das heißt, diesen Schriftzugfehler, dass man eine andere Eingabe machen muss, den kriegt der Benutzer gar nicht mehr mit.
Mhm. Und wenn ein Programm endet, geht dann auch die Konsole zu?
Zumindest war das bei mir so. Kann man da irgend sowas machen, dass er nochmal eine Zeit wartet? Oder dass er da, dass er noch sichtbar ist? Oder erst bei einem Tastendruck dann?
Also es gibt ein Kommando, das heißt, glaube ich, Sleep, wo man eine Integerzahl übergibt und dann wartet er so und so viele Sekunden. Aber das ist natürlich keine elegante Lösung. Dann musst du jetzt immer entweder schnell lesen oder musst lang warten, bis du deinen Test ausgeführt hast. Ich kenne mich mit Windows nicht aus, also Linux macht eine Konsole nicht zu. Da gibt es halt die nächste Eingabeaufforderung. Ich nehme an, dass man auch unter Windows eine Konsole das irgendwie anpassen kann, aber nicht durch ein C-Programm, sondern durch irgendwelche Einstellungen, vermute ich. Aber also vielleicht kann dir jemand anders helfen, der mit Windows programmiert oder Google oder irgendwas. Also ich weiß es nicht, sorry. Gut, letzter Aspekt, dann haben wir im Prinzip die, würde sagen, wesentlichen Elemente von C alle mal gesehen. Das sind sogenannte eigene Funktionen. Eigene Funktionen ist auch so eine Art Kontrollstruktur. Und zwar ist es auch wieder häufig so, dass ich halt an verschiedenen Stellen im Programm die gleiche Operation mache. Zum Beispiel Fakultät wäre ein Beispiel. Es kann sein, dass ich es halt irgendwo an einer Programmstelle und wo ganz anders wieder brauche. Und man möchte vermeiden, dass man halt, wenn man 10-mal Fakultät verstreut über das Programm hat, 10-mal diese Schleife eintippen muss, die wir gerade gesehen haben. Das ist nicht schwierig, aber ist fehleranfällig. Wenn ich 10-mal irgendwie die Indizes richtig hinbringen muss, ist die Chance groß, dass ich einmal einen Fehler mache. Wenn ich es an einer zentralen Stelle nur eintippen muss, dann muss ich im Prinzip nur mich einmal konzentrieren und das Programm funktioniert. Und naja, das sind ähnlich wie in der Mathematik, kann man halt auch im Programmieren Funktionen definieren. Das ist irgendeine Folge von Anweisungen, die ich halt aus jeder Stelle des Programms wieder aufrufen kann. Auch da ist es wahrscheinlich am geschicktesten, wenn wir ein Beispiel angucken. Da habe ich sogar dieses Fakultätsbeispiel verwendet. Beginnen wir, wie der Computer auch anfängt, hier in der Main-Funktion. Also es ist sehr, sehr ähnlich zu grad. Es wird halt eine Integerzahl, die ich x nenne, eingelesen. Also kann der Benutzer wieder 3 oder irgendwas eintippen. Und aus irgendwelchen Gründen soll jetzt halt die Fakultät von x plus 2 und von x plus 5 berechnet werden. Also das habe ich deswegen gemacht, dass man dreimal die Fakultät jetzt hintereinander aufruft. Und um diese Fakultät aufzurufen, also gucken wir uns einfach die Berechnung von x in dem ersten Schritt ein. Das ist diese Zeile hier, steht jetzt kein großer Code, sondern es steht nur int fac x ist gleich und jetzt steht ein neuer Name, Factorial und dann runde Klammern von x. Und dieses Factorial, das ist eine Funktion. Eine Funktion ist immer dann gegeben, wenn Name ist und runde Klammern. Also print ist auch eine Funktion, die hatten wir euch aber vorgegeben, scanf auch und dieses Factorial, das habe ich jetzt selber geschrieben und das findet sich da oben. Und jetzt blättern wir gerade mal ein Stück eben nach oben, um das zu verstehen. Also hier ist diese Funktion Factorial definiert. Also das Wichtigste ist, dass es einen Namen hat dass es zwei geschweifte Klammern hat. Und all diese Ausdrücke da innen, die werden jetzt halt ausgeführt, wenn der Computer auf diese Funktion Factorial zurückgreift. Dann wichtig auch die Feinheiten von so einer Funktion. Eine Funktion hat gewisse Parameter, die ich an sie übergeben kann. Also in unserem Fall ist es ein Parameter, das x. Das steht in dieser Liste von geschweiften Klammern. Da müsst ihr auch bei der Funktionsdefinition den Typ angeben. Also unser Factorial erwartet halt genau eine Integer-Variable. Und eine Funktion kann, wenn sie fertig ist, auch einen Datentyp zurückgeben. Der kann auch beliebig sein, kann ein Integer oder ein Double sein. In unserem Fall ist es halt das Ergebnis von Factorial, also eine Fakultät. Und Fakultät ist halt eine Integerzahl. Deswegen steht hier Int, was halt bedeutet, dass am Ende der Funktion eine Int-Zahl zurückgeliefert wird. Und naja, was jetzt hier in der Mitte steht, das ist genau das, was ihr eigentlich vorher schon gesehen habt. Also als erstes wird überprüft, ob dieses Argument von Factorial, ob das nicht negativ ist. Dann gibt es halt eine Fehlermeldung an den Benutzer oder an den Programmierer. Und dann steht halt genau diese Schleife wieder. Also es wird eine Zahl facx mit 1 initialisiert und dann wird halt die Schleife durchlaufen und 1 mal 2 mal 3 und so weiter berechnet. Das Einzige, was neu ist, ist ganz am Ende der Funktion steht eine Anweisung return mit einer Variable. Diese Variable ist dieses Endergebnis facx und wichtig ist, dass diese zurückgegebene Variable, dass deren Typ, also in unserem Fall Integer, identisch ist zu dem, was davor steht, also was wir sozusagen definiert oder angegeben haben, dass eine Funktion zurückliefert. Wenn er jetzt hier, wenn facx hier eine Double-Zahl wäre, dann wird jetzt der Compiler eine Warnung ausgeben oder sich beschweren. Der Grund, warum er da oben sehr präzise sein müsste, ist in gewisser Weise der, dass das häufig völlig uninteressant ist für einen Programmierer, was da innen drin steht. Also wenn ihr irgendwie einen Freund habt und der die Fakultät programmiert habt, dann ist euch gleich, wie ihr es programmiert habt, wenn er denn gute Arbeit geleistet hat. Hauptsache, ihr wisst, wie der Name der Funktion ist, dass es halt einen Integer-Parameter kriegt und dass der zurückgelieferte Integer-Wert tatsächlich die Fakultät ist. Ich meine, so sind wir bei printf und bei scanf vorgegangen, da haben wir uns nicht angeguckt, was irgendwie die C-Leute vor Jahren da programmiert haben, sondern das verwenden wir halt. Und naja, im Prinzip reicht das für die Anwendung auch aus. Und das müsst ihr halt einmal sorgfältig machen oder sorgfältig machen lassen oder im Internet runterladen. Und so funktioniert halt dieses Konzept mit den Funktionen. Das ist halt sehr hilfreich, weil eine schwierige Aufgabe, die splittet man halt idealerweise in kleine Teilaufgaben auf, die in einzelnen Funktionen kodiert sind, die dann separat getestet werden können, teilweise auch halt von außen geholt werden können, Internet runtergeladen etc. Und wenn man halt Anweisung unter Anweisung schreibt, tausende von Stück oder was, ist das sehr fehleranfällig. Man sagt auch, glaube ich, Spaghetti-Code dazu, wenn sich so ewig zieht. Also ein guter Programmierer versucht immer Teilprobleme zu isolieren oder separat zu lösen und die in eine Funktion zu packen und dann von Funktion zu Funktion halt Aufrufe zu machen, um das wirklich in ja, kleine Aufgaben aufzuteilen und die separat zu lösen. Irgendwie, dein Nachbar wollte was fragen, oder?
Nee, alles
hat sich erledigt.
Wenn ich jetzt eine Funktion definiere am Anfang und die aber im Folgenden nicht mehr aufrufe, ist die dann trotzdem in der ausführbaren Datei enthalten? Oder wird die dann einfach weggelöscht? Also wenn ich jetzt irgendwie darauf Wert lege, dass mein Programm möglichst klein ist oder schnell auszuführen ist, wird sie dann reingeschrieben oder bleibt die weg?
Ich nehme an, die wird schon beibehalten, aber das ist eine Frage wahrscheinlich des Compilers, wie er das macht. Also häufig hat man halt auch Funktionen dabei, die man nicht braucht. Also stell dir vor, du hast eine if-Anweisung und nur wenn die if-Anweisung erfüllt ist, dann will er die Fakultät ausrechnen, andernfalls nicht. Dann ist vielleicht bei vielen Programmanwendungen eine Funktion dabei, die du eigentlich nie brauchst. Wichtig also nochmal, was er auch realisieren sollte, ich bin jetzt sicher, ob das trivial ist und klar oder ob das Schwierigkeiten bereitet, aber ein Programm wird nicht von der Zeile 1 an ausgeführt. Also ein Programm startet immer bei der Main-Funktion. Bisher war es äquivalent, weil wir halt nur eine Main-Funktion hatten und die halt abgearbeitet wurde, aber auch wenn hier Factorial irgendwie da vorne steht, heißt nicht, dass der Computer hier beginnt, sondern der Computer, der sucht im Programm nach der Main-Funktion und fängt hier an, Anweisung für Anweisung. Und wenn jetzt zum Beispiel der Block komplett fehlen würde, das wäre gerade das Beispiel, was der Kollege angesprochen hat, dann wäre halt das Programm nach dem Scanf zu Ende, ohne dass er jemals diese Anweisungen von der Fakultät verwendet hat. Wenn wir es natürlich so machen, wie es hier ist, dass irgendwie jetzt steht int fac x ist gleich factorial x, dann, wie es da steht, wird halt die Funktion factorial aufgerufen. Also das heißt, in dem Moment springt er nach da oben, übergibt diese Variable oder besser gesagt den Wert dieser Variable x halt an dieses Argument der Funktion, dann wird halt die Rechnung ausgeführt, es wird mit Return die Funktion beendet und dieses fuck x zurückgegeben als Wert und im Moment des Returns springt er halt wieder dazu zurück, wo er aufgerufen wurde, nämlich genau zu diesem ist-gleich. Und dieses ist-gleich erhält halt gerade den Return-Value von dieser Funktion factorial x. Also deswegen hat er halt am Ende jetzt in unserem Programm fuck x gerade den Wert, der oben von der Funktion berechnet wurde. Und der wird halt dann da ausgegeben. Naja, und dann mache ich es noch zweimal. Hier wollte ich eigentlich nur zeigen, dass ich nicht notwendigerweise eine Funktion einer Variablen zuweisen muss, sondern im Prinzip kann ich auch eine Funktion direkt als Platzhalter für eine Variable verwenden, die ich zum Beispiel ausdruck oder andruck. Also hier wird halt jetzt x plus 2 Fakultät berechnet und das Ergebnis gedruckt und für Prozent %d wird jetzt halt gerade der zurückgegebene Integerwert meiner Funktion factorial, die mit x plus 2 aufgerufen wird, verwendet. Und analog hier das Ganze mit x plus 5. Gut, und ja, die Ausgabe wäre halt das, wobei naja, dreimal eine Fakultät halt hier dann ausgerechnet wurde. Also wird denken, dass das mit den Funktionen wahrscheinlich jetzt das komplizierteste Konzept von diesen Kontrollstrukturen war. War das halbwegs verständlich oder zu schnell? Also das ist, glaube ich, das, was ich im Wesentlichen schon gesagt habe. Naja, es passt nicht alles drauf, aber wir haben die Funktion Factorial am Anfang definiert. Wichtig ist das Konzept von dem Parameter. Das ist halt ersichtlich nochmal an dieser Liste der Variablen in den runden Klammern. Das zweite ist der Rückgabewert, der nach der Funktion zurückgegeben wird. Das ist ersichtlich an dem Datentyp, der vorm Funktionsnamen steht. Naja, Return, beende die Funktion und gib den Wert zurück. Gut, und in abstrakter Form wäre halt eine Funktionsdefinition von dieser Art und Weise hier. Ihr habt einen Rückgabetyp, ihr habt einen Funktionennamen, der kann beliebig sein. Ihr habt eine beliebig lange Parameterliste, immer Typ und Variablenname. Und am Ende habt ihr halt irgendwelche Statements, die ausgeführt werden. Hier, glaube ich, kein sehr tiefsinniges Beispiel. Ich wollte nochmal deutlich machen, dass das nicht auf Integer beschränkt ist und dass ich zum Beispiel einer Funktion auch zwei Parameter übergeben kann. Also hier habe ich jetzt die recht primitive Funktion a plus b definiert, die halt zwei Doppelzahlen a und b aufaddiert und wie man hier sieht, die Summe, was auch ein Double ist, zurückgibt. Naja, und wenn ich halt Double A gleich 2 und Double B gleich 3 schreibe und dann eine Print-Anweisung mache, Print A plus B ist gleich, und die letzte Gleitkommazahl ist dann der Funktionsaufruf von A plus B mit A und B, dann habe ich halt stehen 2 plus 3 ist 5, was offensichtlich stimmt und nochmal Funktionen illustriert. Nee, also wenn ihr das machen wollt, da gibt es, denke ich, zwei Möglichkeiten, aber die sind nicht ganz einfach zu verstehen, oder zumindest nicht mit dem, was wir wissen. Also entweder kann man eigene Datentypen definieren, sogenannte Strukturen, die mehr als eine Variable enthalten. Also zum Beispiel kannst du eine komplexe Zahl definieren, die aus zwei Doubles besteht und kannst eine Funktion dann anweisen, diesen neuen, komplizierteren Datentyp zurückzugeben. Oder aber man kann, und also das ist wahrscheinlich was, was er erst versteht, wenn wir das Konzept beredet haben, man kann nicht Variablen übergeben, sondern sogenannte Zeiger. Zeiger sind mehr oder weniger Adressen im Speicherbereich des Computers und dann kann die Funktion direkt in diesen Speicherbereich, wo er angibt, reinschreiben und wenn der an der Stelle des Aufrufs bekannt ist, dann könnt ihr halt mehrere Ergebnisse im Prinzip da hinschreiben und verwenden. Also das wäre das Konzept des Übergebens von Zeigern. Nochmal ein Beispiel für eine Funktion, was ich hier demonstrieren wollte. Es kann natürlich sein, dass ihr auch Dinge tun wollt, wo die Funktion überhaupt keinen Parameter bekommt oder keinen Parameter zurückliefert. Also ein Beispiel wäre, ihr wollt einfach aus irgendwelchen Gründen ABC ausgeben. Dafür habe ich diese Funktion printABC definiert. Und keinen Parameter heißt nicht, dass er hier nichts hinschreibt oder hier nichts reinschreibt, sondern wenn anstelle von nichts muss man halt in C per Konvention dieses Void hinschreiben. Gut, das ist nochmal eine Kombination von einer Vorschleife mit einer Printfunktion. Es wird halt dreimal diese Printfunktion aufgerufen und naja, was es macht, ist offensichtlich, also dreimal ABC halt anschreiben. In der Main-Funktion?
Ja, also am Ende. Und hängt das vielleicht damit zusammen, ob wir da int main void oder void main void schreiben?
Okay, das ist eine interessante Frage, die ich aber wahrscheinlich nicht wirklich umfassend beantworten kann. Also, wir hatten gerade schon die Frage, was bedeutet die Integerzahl im Exit? Und wenn ich Return für ein Programm mache und eine Zahl zurückliefere, ist das genau dasselbe. Also wenn das Programm endet, dann wird eine Zahl an eventuelles Aufrufen des Programms zurückgeliefert. Und die Main-Funktion, die wir ja immer verwenden, in der ersten Stunde habe ich gesagt, stört euch nicht am Int und nicht am Void, das ist nicht wichtig. Da hat ja nichtsdestotrotz jetzt die gleiche Struktur wie die eigens oder die selber definierten Funktionen. Das heißt, Main kriegt keine Parameter übergeben, aber liefert einen Int-Wert zurück. Und ich nehme an, dass dein Compiler offenbar relativ streng ist und jetzt halt tatsächlich erwartet, dass auch eine Zahl zurückgeliefert wird. Also wahrscheinlich, wenn du dann Return 0 am Ende deiner Main-Funktion immer hinschreibst, dann hast du deinen relativ strengen Compiler befriedigt. Mich wundert es fast ein bisschen, dass er das fordert, denn also Ich mag es in meinen eigenen Programmen immer aus Gründen der Ästhetik, aber ich habe halt jetzt ein C-Buch, dieses von Körnigin und Ritchie da genommen, und die machen es halt so, wie ich es jetzt hier präsentiert habe, um die Leute am Anfang nicht zu verwirren. Deswegen habe ich es 1:1 übernommen und bei mir hat er auch keine Warnung ausgegeben. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich mein Geld fast drauf gewettet, dass das dann immer funktioniert, wenn es in so einem extra C-Buch funktioniert, und bei mir auch. Aber offensichtlich, vielleicht liegt es auch daran, dass du einen C++-Compiler verwendest und da wieder die Sachen rigoroser sind oder was ich, also ich kann es in Bestimmtheit sagen. War es ein Fehler oder war es eine Warnung? Also es war richtig ein Fehler, er hat es beendet.
Aber das liegt dann am Compiler.
Also ich meine, schöner ist es in jedem Fall, wenn hier ein Int steht, dass du am Ende auch ein Return 0 oder Return mit einer Zahl machst. Ich werde es in dem Semester immer weglassen, weil ich meine, es müllt einfach die Folien nur voll und bei mir funktioniert scheinbar. Und ich nehme an, bei manch anderen auch. Also wenn das Problem von dem Programm ist, dann bitte ich euch halt immer am Ende in Return 0 euch noch hinzudenken. Gut, dann ja, letzte Sache noch zu Funktionen. Bevor ihr eine Funktion aufruft, muss die definiert worden sein. Also dieses Konstrukt, das wird tatsächlich zu einem Fehler führen bei der Kompilierung, wird so oder so ähnlich aussehen, wenn er das macht, denn der Computer kommt, sucht nach der Main-Funktion, findet sie, führt sie aus, kriegt irgendwann das Kommando print abc, aber dieses abc, das steht weiter unten. Also das ist halt schlicht und ergreifend C-Konvention, dass die Funktionen chronologisch vor ihrem Aufruf definiert werden müssen. Also deswegen macht es oben rein und Main steht dann meistens ganz am Ende von dem Programm, wird aber eigentlich als erstes aufgerufen. So ist halt die Spezifikation der Sprache. Gut, also damit habt ihr jetzt, glaube ich, eine gute Vorstellung, was man in C machen kann. Also ich würde sagen, 80% der wesentlichen Elemente haben wir jetzt sehr oberflächlich besprochen. Ich denke, das ist wichtig, wenn wir jetzt ins Detail gehen, dass er halt so ein bisschen das große Ganze im Sinn hat, und was wir jetzt halt tun, ist das, was wir beredet haben, innerhalb von vielleicht 1,5 Stunden nochmal auf die 3- oder 4-fache Menge an Stunden auszudehnen, um wirklich alle Feinheiten und Details zu besprechen, dass er halt ein wirklich richtiges Programm schreiben könnt und nicht irgendwelche Fehler aufgrund von Unwissenheit tut. Aber gerade diese Folien, denkt da immer ein wenig zurück. Ich meine, oft versuche ich jetzt halt auch irgendein Beispiel zu machen, was auf diese späteren Konzepte wie Funktionen oder Schleifen schon zurückgreift, obwohl wir vielleicht einfachere Dinge wie Variablen besprechen. Aber ich denke, das müsste jetzt verständlich sein, weil er halt das Grobkonzept jetzt in gewisser Weise erlernt oder zumindest gesehen hat. Dennoch, ich habe es am Das erste Mal ja schon gesagt, jetzt die Vorlesung zu beenden und zu sagen, ich kann programmieren, das ist, glaube ich, das Gefährlichste, was er tun könnte, weil dann wird er halt oft auf eigenartige Dinge stoßen und unter Umständen mag das dann halt lang brauchen, bis er diese Fehler sucht. Okay, also was wir jetzt machen ist, jetzt wollen wir eigentlich über das reden, was uns fast am wichtigsten ist als Physiker oder auch von mir aus Mathematiker, Ingenieure, nämlich wie kann ich halt komplizierte Rechnungen machen, also wie kann ich Zahlen in C handhaben, wie kann ich Ausdrücke formen, welche mathematischen Operationen sind erlaubt und so weiter. Also diese eine Folie Variablen, glaube ich, habe ich es vorhin genannt, das werden wir jetzt halt heute und das nächste Mal noch sehr viel genauer zerpflücken. Das erste ist wieder ein bisschen Terminologie. Also, wenn ihr irgendwie halt einen Text lest oder euch mit jemandem unterhaltet, ist es ganz zweckmäßig, diese korrekten Namen da zu kennen. Man unterscheidet halt Konstanten, also das sind im Programm nicht veränderbare Werte, also typischerweise irgendwelche Zahlen. Das kann 3 sein, dann wäre es halt so eine Integerzahl, 114,0, das wäre eine Doppelzahl und so weiter. Dann gibt es Variablen, das sind veränderbare Objekte. Wie wir gesehen haben, müssen die vor ihrer Verwendung definiert werden. Also zum Beispiel int a oder double xyz. Und dabei wird halt ihr Datentyp, also in dem Fall int oder double, und auch ihr Name, in dem Fall a oder xyz, festgelegt. Dann hat es Operatoren. Die Operatoren, die verknüpfen halt die Konstanten und die Variablen in interessanter Weise zu nicht-trivialen mathematischen Ergebnissen. Naja, das hat da halt plus, minus, mal, geteilt durch und weitere, die wir jetzt dann recht umfangreich diskutieren werden. Und naja, der Datentyp der Variable, der ist halt sehr wichtig, weil der legt gerade den Wertebereich fest. Also wir haben 2 Beispiele gehabt, wir haben Integer und wir haben Doubles gehabt. Integer sind halt ganze Zahlen, Doubles sind im Prinzip reelle Zahlen. Das macht offensichtlich einen Unterschied. Also im Raum der ganzen Zahlen eine Division zu machen, gibt halt was anderes, wie wenn ich im Raum der reellen Zahlen eine Division mache. Und dieser Datentyp, der legt auch irgendwo fest, was ich halt mit gewissen Zahlen machen kann. Also, vielleicht eine Wurzel zu ziehen oder einen Kosinus zu bilden, das macht mit einer reellen Zahl halt sehr viel mehr Sinn wie mit einer Integerzahl. Also deswegen, manche Programmiersprachen sind da halt sehr nachlässig, da kann man so hin und her shiften und muss den Wert nicht festlegen, C ist da rigoros, aber deswegen denke ich, eignet sich es auch gut für so wissenschaftliche Anwendungen und mathematische Programme, weil er wirklich genau überlegen muss, was für Variable wollte und was kann man damit machen, und dann kann der Compiler andersrum halt wieder einen recht fehlerfreien Code produzieren und auch einen schnellen Code produzieren. Gut, und das letzte der Terminologie ist der Ausdruck. Der Ausdruck ist eine Kombination, eine beliebig lange, von Konstanten, Variablen und Operatoren. Also das haben wir schon gebildet, ohne dass wir das Wort halt kannten. Also a plus 3 ist ein Ausdruck, xyz dividiert durch a mal 7 ist ein Ausdruck und so weiter und so fort. Also das hilft da jetzt nichts beim Programmieren, aber es ist zweckmäßig, wenn euch das einmal angewöhnt, diese Sprechweise. Dann, Variablen Namen, also relativ frei seid ihr da eigentlich. Ihr könnt Buchstaben verwenden, Groß- und Kleinschreibung wird in C unterschieden. Also das heißt, ein Groß-A und ein Klein-A sind 2 verschiedene Variablen. Der Underscore, der zählt auch als Buchstabe. Naja, und neben Buchstaben könnt ihr Ziffern verwenden. Was ihr nicht verwenden könnt, ist zum Beispiel ein Strich, also ein Minuszeichen. Das würde C als Minus werten und nicht als Variablenname. Oder irgendwelche Sonderzeichen, und oder Dollar oder so. Das hat nichts verloren in Variablennamen. Außerdem muss ein Variablenname mit einem Buchstaben beginnen, also es darf nicht mit einer Zahl anfangen. Und auch so reservierte Worte wie if, else, while, die sind halt verboten. Das gibt es nicht viel, aber die dürft ihr gerade nicht verwenden. Also das heißt, Variablennamen könnten halt sein A, B, I1, I2, I3, was auch immer sich der Programmierer dabei gedacht hat. In der Physik dann vielleicht eher selbsterklärende Namen, H quer oder was, X Quadrat und so weiter. Ja, da habe ich es nochmal gesagt, also insbesondere bei umfangreichen Programmen empfiehlt sich halt, dass er wirklich dem Leser oder euch auch selbst nach ein paar Tagen das Lesen vereinfacht, indem er Variablennamen vergibt, die irgendeinen Sinn machen. Also ein Computer stört es nicht, wenn er einen riesen Code verfasst, wo halt die Variablen x1 bis x1000 oder was verwendet wurden. Aber ihr wisst halt nicht mehr nach 2 Wochen wahrscheinlich, was x512 für eine Bedeutung hat. Wenn dagegen halt da steht irgendwie, was weiß ich, Energy Harmonic Oscillator oder was, dann kann man sich vielleicht schneller wieder reindenken, was gerade in eurer Berechnung diese eine Variable da für eine Bedeutung hat.
Gibt es eine maximale Anzahl, die man sein kann?
Ja, aber ich habe es vergessen. Also wie ich jetzt Ich hatte noch nie in meinem Leben Probleme, wie jetzt für die Vorlesung vor 2 Wochen das C-Buch gelesen habe. Da stand irgendeine Maximallänge von, ich sage mal, Größenordnung, vielleicht 30 bis 50 Zeichen oder so. Ich glaube, es ist auch implementierungsabhängig. Also es ist, ich hatte noch nie einen Fehler, deswegen zumindest. Also es ist, glaube ich, unüblich, dass man da in Probleme läuft. Aber probier es mal aus, ja. Mach mal die ersten 50 Zeichen von der Variable identisch und lass sie dann unterscheiden. Irgendwann wirst du wahrscheinlich einen Compiler oder was zu einem Fehler veranlassen. Ich glaube, es gibt Programmiersprachen, gerade die alten Programmiersprachen, da waren nur die ersten 8 Zeichen oder was wichtig oder signifikant. Könnte sein, dass so eine alte Fortran-Version das mal hatte. Das ist natürlich dann gefährlich. Also 10 Zeichen oder was für einen Variablennamen sind gängig, aber also mehrere Zeilen für einen Variablennamen, das ist dann des Guten. Also in der Praxis doch zu viel, zumindest habe ich es noch nie gesehen oder nie selber verwendet. Und ja, wie gesagt, C, glaube ich, ist da recht gutmütig, dass er da ziemlich lang sein könnte. Okay, jetzt dann noch mal ein bisschen was zu den Datentypen. Also den Datentyp Int, den hat man ja bereits. Und was ich euch ein bisschen zumindest eine Vorstellung vermitteln will, ist, wie eigentlich ein Computer so eine Int-Zahl und vor allem dann später auch eine Double-Zahl abspeichert. Also ein Computer, der kann nicht viel außer Nullen und Einsen speichern und die in sehr schneller Art und Weise zu kombinieren. Und deswegen werden halt auch so Integerzahlen im Computer in Form von sogenannten Bits. Ein Bit ist entweder 0 oder 1, also das ist wahrscheinlich ein Kondensator oder halt was Vergleichbares. Wenn der geladen ist, ist 0, wenn er ungeladen ist, ist 1 oder umgekehrt. Und naja, eine 0 oder eine 1 ist nicht besonders viel, deswegen fasst man die in der Regel zu einem Byte wieder zusammen, das auch aus 8 Bits besteht. Und wenn ihr halt 8 mal 0 oder 1 habt, dann könnt ihr euch leicht überlegen, dass das dann schon 256 verschiedene Werte annehmen kann, was vielleicht auch nicht übermäßig groß ist. Aber wenn ihr jetzt mehrere Bytes verwendet, also typischerweise für einen Integerwert heutzutage würde ich sagen 4 Bytes, dann habt ihr 32 Bits zur Verfügung. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten sind 2 hoch 32. Und naja, dann könnt ihr schon relativ beachtliche ganze Zahlen darstellen. Und in der Tat ist es auch so, dass der Wertebereich von so einem Integer dann halt fair auf die negativen und positiven verteilt wird. Also von minus 2 hoch minus 31 bis 2 hoch 31 minus 1 kann ich halt jede Zahl darstellen. Wenn ihr irgendwie eine Applikation habt, wo dieser Wertebereich verlassen wird, dann ist natürlich gefährlich. Also der Computer ist auch wieder dumm, der fängt irgendwie, glaube ich, von unten wieder das neue Zählen an. Also da müsst ihr unter Umständen aufpassen. Ich meine, wenn ihr irgendwie immer nur 100 Zahlen habt oder was, die ihr durchzählt, dann ist das kein Problem. Aber es gibt Applikationen, wo wirklich diese Ints nicht ausreichen. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich es halt nenne, dass ihr bei sehr, sehr großen Zahlen vorsichtig seid, ob dieses Int tatsächlich reicht. Ja, also das ist die nächste Bemerkung. In den meisten Fällen ist die Anzahl der verwendeten Bits und auch der Wertebereich ohne Bedeutung. Falls es kritisch wird, dann könnt ihr wieder mit include eine Datei einbauen, die sich limits.h nennt. Und in dieser Datei limits.h, ist der maximale und minimale Wertebereich drin. Also wenn ihr den könnt ihr zwar nicht verändern für Int, aber zumindest könnt ihr eine Fehlerabfrage machen und euer Programm vielleicht mit der Warnung stoppen oder irgendwie auf einen anderen Datentyp oder was umschalten. Also das müsst ihr nicht programmieren, das ist einfach rauskopiert. Also ich habe halt auf meinem Computersystem mal diese limits.h-Datei gesucht, die ist meistens irgendwie in einem Unterverzeichnis User Include zu finden. Schaut rein, wenn es euch interessiert, wenn es euch nicht wirklich interessiert, ist auch nicht wichtig. Also damit habt ihr nichts zu schaffen. Womit ihr was zu schaffen habt, ist eher das Beispielprogramm jetzt hier, wo der Wertebereich von Int abgefragt wird. Und was ihr halt tun müsst, ihr müsst include limits machen, dann kennt euer Computerprogramm diese ganzen Einträge von dieser Limits-Datei, also insbesondere auch diese Zahlen hier, also das hat man noch nicht beredet, was hier steht, define int max, das hier ist nichts anderes als dass dieser Zahl hier die Abkürzung oder die lesbare Abkürzung int max zugeordnet wird. Also anstelle von dieser länglichen Zahl könnt ihr in eurem Programm, wenn ihr dieses limits.h einbindet, auch int max verwenden. Naja, und was halt das C-Programm jetzt da unten einfach tut, ist, es fragt ab, if int max ist größer, kannst du mal lesen, 300 Millionen oder irgendwas. Also das ist halt jetzt, wäre so eine Sicherheitsabfrage, wenn er Integerzahlen bis zu dieser Größenordnung braucht. Und dann wird halt wenigstens ein Fehler ausgegeben und nicht das Programm sinnlos ausgeführt oder zyklisch wieder von kleinen Zahlen begonnen. Also sowas würde ich euch empfehlen einzubauen, wenn die Chance da ist, dass halt wirklich der Wertebereich nicht ausreicht. Also hier habe ich ihn auch nochmal ausgegeben. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Offensichtlich auf meinem Laptop sind tatsächlich 4 Bytes verwendet worden. Das waren gerade diese Zahlen, die wir oben uns überlegt haben. 2 hoch 31 und minus 2 hoch 31. Naja, und offenbar ist das jetzt gerade so gewählt, dass es halt ein bisschen größer ist wie dieser maximale Wertebereich. Und dann gibt es halt wenigstens eine Fehlerabfrage. Also ich will euch nicht dazu erziehen, in jedes Primitivprogramm das hier da einzubauen. Das macht keinen Sinn. Aber ich möchte wenigstens einmal gesagt haben oder dass er realisiert, dass im Prinzip der Integer-Wertebereich beschränkt ist. Also bei extremen Problemen denkt vielleicht daran zurück und guckt auf den Folien nach, wie ihr sicherheitshalber so eine Abfrage machen könnt. Dann, also wir haben es bisher nicht beredet, aber es funktioniert völlig analog. Gibt es weitere Integer-Datentypen in C. Das eine heißt Short und das andere heißt Long. Und im Prinzip ist Short eine kurze Integer-Zahl und Long eine lange Integer-Zahl. Es gibt aber keinen universellen Standard, das ist maschinenabhängig. Also die Bedingungen sind, dass Short mindestens 16 Bits hat, aber nicht länger oder nicht besser ist wie Integer und Long mindestens 32 Bits hat und nicht weniger Bits besitzt wie Integer. Also wenn er Long nimmt, habt ihr sicher das Beste, wenn er Short nimmt, habt ihr das Schlechteste. Ich würde meinen, dass Short eher ein Relikt aus der Vergangenheit ist, wo der Hauptspeicher halt noch teuer war und wo man wirklich jedes Byte und so sparen musste. Also ich habe in meinem aktiven Programmierleben Short eigentlich nie mehr verwendet. Ich denke, es ist eher deswegen sinnvoll, das hier zu sehen, wenn ihr mal ein Programm habt und da steht Short drin, dass ihr nicht total verwirrt seid, was das jetzt bedeuten soll. Das ist halt irgendwie in gewisser Weise äquivalent zu int. Und das Umgekehrte, das Long, das ist wahrscheinlich auf den meisten Maschinen heutzutage auch nicht besser wie int, weil man halt Platz genug hat und deswegen recht lange Integer macht. Also wahrscheinlich, wenn er Long schreibt, dann gewinnt er nicht viel. Dann wird halt wahrscheinlich gerade die Bedingung erfüllt sein, dass es nicht weniger Bits hat wie int, aber wahrscheinlich die gleiche Anzahl von Bits. Aber gut, also es ist halt im C-Standard enthalten und im Prinzip könnt ihr damit Programme in dieser Form verfassen. Anstelle von int könnt ihr short a definieren, a gleich 17 und dann a ausgeben und das Programm läuft halt genauso ab. Das einzige, offenbar der Wertebereich von short, den habe ich auch wieder über diese Limits da abgefragt, der ist jetzt ein bisschen anders, also der ist deutlich kleiner, wie ihr seht und man kann sich recht leicht überlegen, dass halt 2 Bytes, also 16 Bits offenbar nur für die Short-Zahlen verwendet werden. Dann einen weiteren Datentyp und der ist in der Tat heute genauso gebräuchlich wie früher. Das ist dieses Char oder Character und das hat nur ein einzelnes Byte, 8 Bits. Also das heißt, damit könnt ihr nur 256 ganze Zahlen darstellen. aber das verwendet man eigentlich nicht für Zahlen, sondern das verwendet man für die Darstellung von einzelnen Zeichen, also für A, B, C und so weiter. Denn dieses Computeralphabet, das passt halt in eine Tabelle locker rein, die von 0 bis 255 geht. Also man kann es nicht besonders gut wahrscheinlich erkennen, aber wenn er mal ASCII in Google eintippt, das ist offenbar die Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange, dann kriegt er so eine oder ähnliche Tabellen. Und was er da halt sieht, ist im Prinzip immer eine Zahl. Das ist die erste Zahl in der Spalte und ganz hinten das zugeordnete Zeichen. Also zum Beispiel die Zahl 65 entspricht dem großen A, die Zahl 66 dem großen B und so weiter. Hier endet es bei 127. Es gibt Tabellen, wo noch ein paar Sonderzeichen drin sind. Die gehen halt dann bis 255. Und naja, hier jetzt mal so ein bisschen Beispiel, eine Spielerei. Also was man einmal sieht, ist, dass ich im Print-Statement neben %d, was er kennt, %c verwendet habe. Und %c heißt, dass man nicht die Zahl ausgibt, sondern das Zeichen, das halt über die ASCII-Tabelle mit der Zahl verbunden ist. Also das erste Statement, wo zweimal 65 gedruckt wird, das liefert einmal die 65, wie er es kennt, und einmal das Zeichen A, weil, wie wir halt gerade schon gesagt haben, in so einer Zeichensatztabelle das große A mit der 65 verknüpft ist. Und ja gut, das ist dasselbe, 66 ist halt dann das große B. Ihr könnt das Ganze auch umdrehen, wenn ihr nicht die Tabelle angucken wollt, könnt ihr auch einfach ein Zeichen eintippen und in einfache Hochkommas setzen. Das ist völlig äquivalent dann zur entsprechenden Zahl. Also schaut auf die Ausgabe dieser Zeile hier, das war die, da steht 67c, also das heißt, die Zahl 67 und das Zeichen groß C ist halt äquivalent und naja, einfache Hochkommas und C ist halt für einen Computer nichts anderes wie 67. Gut, und da unten, da habe ich jetzt nochmal eine extra Variable definiert, um dieses char mal zu verwenden und dem weise ich den Wert D zu. Hätte da natürlich genauso schreiben können, 68, wäre äquivalent gewesen und dann gebe ich ja halt die Variable aus und dann hat es diese Zeile hier. Int C1. Ja, das Programm würde nach wie vor funktionieren, aber ich glaube, das wäre, wenn man jetzt wirklich an Zeichen oder an Ausgabe einzelner Zeichen denkt, eher schlechter Programmierstil. Insbesondere Int kann ja dann Werte größer wie 255 haben und dann ist es wieder fragwürdig, was passiert eigentlich bei der Ausgabe dann, wenn ich das als ein Byte oder als K interpretiere. Gut, dann noch eine Ergänzung zu den ganzzahligen Datentypen. Die existieren auch alle vorzeichenlos. Also ihr könnt schreiben anstelle von int auch unsigned int oder unsigned short. Der Unterschied ist, dass dann der Wertebereich nicht vom Negativen bis ins Positive geht und halt fair aufgeteilt wird, sondern komplett ins Positive verschoben ist. Na, keine Zeichenketten, sondern ein einzelnes Zeichen. Sorry, ich habe es nicht verstanden. Ja, genau. Also einen Buchstaben pro Int-Variable. Wenn der halt die entsprechende Zahl, die in der ASCII-Tabelle steht, kodierst. Nein, ein Wort nicht. Da müsste es halt entsprechend viele Int-Zahlen verwenden. Also wie man ganze Zeichenketten schreibt, man sagt sogenannte Strings, das wird man noch machen, wenn wir dann relativ bald Arrays besprechen. Also Arrays, das sind ganze Gruppen von identischen Variablen, die hintereinander stehen. Gut, also ja, auch hier, ich muss sagen, ich verwende eigentlich unsigned so gut wie nie zum Programmieren, denn den Faktor 2, den man im Wertebereich gewinnt, der ist meistens nicht von entscheidender Bedeutung und man muss irgendwie, naja, ein Wort mehr schreiben bei der Definition und dann hat man zwei verschiedene Sorten, ein Int und ein unsigned Int und muss wieder aufpassen. Also ich verwende eigentlich nur die nicht unsigned Typen, aber nichtsdestotrotz, man sieht sie ab und zu und dann wisst ihr zumindest Bescheid, was es bedeutet. Dass es da gewisse Probleme geben kann, wenn man nicht aufpasst und signed und unsigned vermischt, das zeigt dieses Beispiel hier. Also ich definiere jetzt eine unsigned Int-Variable mit Namen UI. Wenn ich UI gleich 27 zuweise und dann ausgebe, dann also Ausgabe von einer unsigned Int-Variable mit U, also für die anderen unsigned Short und Long und so weiter, da müsst ihr da im Internet mal nachgucken, das war, glaube ich, eine der Übungsaufgaben, ja ein bisschen diesen Formatstring kennenzulernen. Also dann funktioniert alles wunderbar, gibt das 27 aus. Wenn ich jetzt aber der unsigned Int-Variable minus 1 zuweise, was ich ja halt eigentlich nicht darf, weil unsigned Int per Konvention eine vorzeichenlose, also positive Zahl ist, dann schluckt er das zwar, aber was er ausgibt, ist 42 irgendwas. Und der Grund ist halt, naja, dass er jetzt zwar die Bitfolge von minus 1 intern abspeichert, aber diese Bitfolge anders interpretiert. Und naja, man kann sich überlegen oder vermuten, wo es herkommt. Also die Bitfolgen, wo halt am Anfang kommen, beschreiben die positiven Zahlen 0, 1, 2 und so weiter bis zur Hälfte. Und wenn ich dann negative Zahlen dabei habe, die laufen dann direkt nach der Hälfte vom negativsten, was ich habe, bis zur minus 1 runter. Und wenn ich halt irgendwie unsigned Variablen habe, dann geht es halt von der 0 bis zur größten Zahl. Und deswegen ist halt die minus 1 von einer ja, vorzeichenbehafteten Zahl ist äquivalent zur größtmöglichen darstellbaren Unsigned-Zahl. Und ja, deswegen ist auch so ein Grund, warum ich eigentlich signed und unsigned ungern verwende, weil da können halt eigentlich schlimme Sachen auftreten, wie ihr da seht. Wenn ihr sorgfältig seid, tritt es natürlich nicht auf, also es heißt nicht, dass man es nicht verwenden dürfte oder sollte, aber seid vorsichtig. Okay, ich denke, also jetzt wird man die Gleitkomma-Datentypen in ähnlicher Weise anfangen, aber die Minute oder was, die wir haben, ist ein bisschen kurz dafür. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.